und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 10. November auch wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem Buch Esra, die Kapitel 5 und 6. Dann traten zwei Propheten auf. Es waren Haggai und Sacharja, der Enkel Iddos. Sie ermutigten die Juden in Judäa und Jerusalem im Namen von Israels Gott über ihnen. Da machten sich Serubbabel ben Shealtiel und Jeschua ben Jozadak an die Arbeit und nahmen den Tempelbau wieder auf. Die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Kaum hatten sie begonnen, kamen auch schon Tattenai, der Statthalter der West-Euphrat-Provinz, und Sheta Bosnai mit ihren Amtskollegen zu ihnen und fragten: Wer hat euch die Genehmigung erteilt, diesen Tempel in seiner früheren Form wieder aufzubauen? Wie heißen die Männer, die für diesen Bau verantwortlich sind? Fragten sie weiter. Aber Gott sorgte dafür, dass sie nichts gegen die Ältesten der Juden unternahmen und sie ungehindert weiterbauen konnten, bis eine Entscheidung von König Darius eingetroffen war. Hier folgt eine Abschrift des Briefes, den Tattenai, der Statthalter der West-Euphrat-Provinz, und Sheta Bosnai zusammen mit den königlich-persischen Beamten an König Darius schickten. An König Darius: Möge es dir wohl ergehen. Wir haben dir zu melden, dass wir im Bezirk Judäa waren. Wir sahen dort, dass der Tempel des großen Gottes wieder aufgebaut wird. Die Leute arbeiten mit großen Quadersteinen und fügen Lagen von Balken in die Mauern ein. Sie arbeiten zielstrebig und kommen schnell voran. Wir fragten die Ältesten, wer ihnen die Genehmigung erteilt habe, diesen Tempel in seiner alten Form wieder aufzubauen. Wir fragten sie auch nach ihrem Namen, um dir eine Liste ihrer führenden Männer senden zu können. Sie antworteten: Wir sind Diener des Gottes, der Himmel und Erde regiert, und bauen den Tempel wieder auf, der früher viele Jahre hier gestanden hat. Ein großer König von Israel hatte ihn gebaut. Weil unsere Vorfahren aber den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Gewalt des babylonischen Königs, des Chaldäers Nebukadnezar. Der zerstörte dieses Haus und verschleppte das Volk nach Babylonien. Als jedoch Kyros König von Babylonien wurde, gab er den Befehl, dieses Haus wieder aufzubauen. Er ließ auch die goldenen und silbernen Gegenstände, die Nebukadnezar aus dem Jerusalemer Tempel mitgenommen und in den Tempel seines Gottes nach Babylon gebracht hatte, wieder herausgeben. Zum Verwalter darüber hatte er einen Mann namens Sheshbazzar bestimmt. Er befahl ihm: Nimm diese Gegenstände, bringe sie in den Tempel nach Jerusalem und sorge dafür, dass dieses Gotteshaus an seinem alten Platz wieder aufgebaut wird. Daraufhin kam jener Sheshbazzar und legte das Fundament für das Haus Gottes in Jerusalem. Seither wird daran gebaut, aber das Haus ist noch nicht fertig. Wenn der König es nun für richtig hält, lasse er im königlichen Archiv von Babylonien nachforschen, ob König Kyros wirklich den Befehl gegeben hat, dieses Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen. Außerdem bitten wir, uns die Entscheidung des Königs zukommen zu lassen. Die Antwort des Königs: König Darius ließ in den Archiven Babyloniens nachforschen, dort, wo auch die Schätze aufbewahrt wurden. Schließlich fand man eine Schriftrolle in der Königsstadt Ekbatana, die in der Provinz Medien liegt. In ihr war folgender Erlass aufgezeichnet: Geschrieben im ersten Regierungsjahr des König Kyros. König Kyros ordnet in Bezug auf das Gotteshaus in Jerusalem Folgendes an: Das Haus soll wieder aufgebaut werden und eine Stätte sein, wo man Opfer bringen kann. Seine alten Fundamente sollen wiederhergerichtet werden. Es soll 30 Meter hoch und 30 Meter breit werden. Auf drei Lagen Quadersteine soll eine Schicht neue Balken kommen. Die Kosten bestreitet der königliche Hof. Auch die goldenen und silbernen Gegenstände, die Nebukadnezar aus dem Jerusalemer Tempel mitgenommen und nach Babylon gebracht hat, sollen zurückgegeben werden. Jedes soll wieder an seinen Platz im Haus Gottes in Jerusalem kommen. Der Abschrift dieses Dokuments ließ der König folgendes Schreiben anfügen: An Tattenai, Statthalter der Westeufrat-Provinz, Scheter Bosnay und die königlich persischen Beamten dort. Haltet euch aus der Sache heraus. Lasst den Juden freie Hand. Ihr Statthalter und ihre Ältesten sollen das Gotteshaus wieder aufbauen, wo es früher gestanden hat. Außerdem ordne ich an, die Ältesten der Juden beim Bau dieses Gotteshauses zu unterstützen. Die Baukosten sind in voller Höhe aus den Steuereinnahmen der Westeufrat-Provinz zu bezahlen. Sie sollen diesen Männern pünktlich ausgehändigt werden, damit sie zügig weiterbauen können. Auch alles, was zum Brandopfer für den Gott des Himmels nötig ist, junge Stiere, Schafböcke und Lämmer, dazu Weizen, Salz, Wein und Öl, soll den Priestern in Jerusalem täglich und pünktlich ohne Nachlässigkeit geliefert werden, damit sie dem Gott des Himmels wohlgefällige Opfer bringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Schließlich befehle ich: Jedem, der diesen Erlass missachtet, soll der tragende Balken aus dem Haus gerissen und er selbst darauf gepfählt werden. Sein Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht. Der Gott, der diesen Ort zum Wohnsitz seines Namens bestimmt hat, möge jeden König und jedes Volk vernichten, die versuchen, diesen Befehl zu missachten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius, habe diesen Befehl gegeben. Man befolge ihn gewissenhaft. Die Vollendung des Baus. Tattenai, der Statthalter über die Westeufrat-Provinz, Scheter Bosnay und ihre Berater hielten sich gewissenhaft an die Anweisungen von König Darius. So konnten die Ältesten der Juden ungehindert weiterbauen. Sie kamen gut voran, weil die Propheten Haggai und Zacharja ben Iddo sie durch ihre Weissagungen ermutigten. Und sie vollendeten alle Bauten, die der Gott Israels und die persischen Könige Kyros, Darius und Artaxerxes ihnen befohlen hatten. Der Tempel wurde am 3. März im 6. Regierungsjahr des Darius fertiggestellt. Die Priester, die Leviten und alle anderen aus der Verbannung heimgekehrten Israeliten feierten die Wiedereinweihung des Tempels mit großer Freude. Zu diesem Anlass opferten sie 100 Stiere, 200 Schafböcke und 400 Lämmer. Dazu als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke, für jeden Stamm einen. Dann teilten sie die Priester und Leviten zum Dienst für Gott in Jerusalem in die Gruppen ein, die das Gesetz Moses vorschreibt. Am 14. April feierten die Heimgekehrten das Passafest. Die Priester und Leviten hatten sich alle den vorgeschriebenen Reinigungen unterzogen und waren bereit. Die Leviten schlachteten die Passalämmer für alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, für die Priester und für sich selbst. Doch nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen vom Passa, sondern auch alle, die sich vom Götzendienst der heidnischen Bevölkerung getrennt hatten, um mit ihnen zusammen Jahwe, den Gott Israels, zu verehren. So begingen sie auch das anschließende Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude. Jahwe selbst hatte ihnen diese Freude geschenkt und dafür gesorgt, dass der König, der jetzt auch Assyrien beherrschte, geholfen hatte, den Tempel von Israels Gott wieder aufzubauen. Hosea Kapitel 7. Wenn ich Israel heile, zeigt sich Ephraims Schuld und die Bosheit Samarias, denn was sie tun, ist Betrug. In der Stadt gehen die Diebe um und draußen plündern Räuberbanden. Dennoch sehen sie nicht ein, dass ich all ihre Bosheit bemerke. Jetzt umringen ihre Taten sie und stehen auch mir vor Augen. Königsmacher und Königsmörder. Mit Bosheit erheitern sie den König, seine Oberen mit ihrer Schlechtigkeit. Ehebrecher sind sie alle. Sie sind wie ein angeheizter Ofen, den der Bäcker nicht mehr schüren muss, wenn er den Teig geknetet hat und gehen lässt. Am Krönungstag des Königs machen sie die Oberen schwach durch die Glut des Weins, dessen Kraft die Schwätzer niederreißt. Sie nähern sich mit Hinterlist, während ihr Herz wie ein Backofen glüht. Ihr Zorn, der schläft die ganze Nacht, doch am Morgen brennt er wie ein loderndes Feuer. Sie alle glühen wie ein Backofen und verzehren ihre Regenten. All ihre Könige stürzen, doch zu mir ruft keiner von ihnen. Die verfehlte Politik. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Es ist wie ein Fladen, den man beim Backen nicht wendet. Fremde verzehren seine Kraft, er merkt es nicht einmal. Auch werden seine Haare grau, doch er weiß es nicht. Der eigene Hochmut klagt Israel an, doch zu Jahwe, ihrem Gott, bekehren sie sich nicht. Sie suchen nicht seine Nähe. Ephraim ist wie eine Taube, leicht zu betören, ohne Verstand. Erst ruft es die Ägypter an, dann läuft es nach Assyrien. Sobald sie laufen, spann ich mein Netz über sie. Wie Vögel hol ich sie herunter. Ich bestrafe sie, wie es ihnen angekündigt ist. Wehe ihnen, denn von mir liefen sie weg. Verderben über sie, denn sie brachen mit mir. Ich würde sie gern erlösen, aber sie reden ja nur Lügen über mich. Sie schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt ihnen nicht von Herzen. Sie liegen nur da und heulen. Sie ritzen sich wund, um Korn und Wein zu erflehen, und wenden sich doch gegen mich. Ich hatte sie belehrt und stark gemacht, doch sie planten Böses gegen mich. Sie wandten sich ab, den Nichtsen zu. Sie sind wie ein Bogen, der nicht trifft. Ihre Oberen fallen durchs Schwert, wegen ihrer frechen Zunge. Dafür wird man in Ägypten über sie spotten. Apostelgeschichte, Kapitel 22. Jetzt kommt die Rede des Paulus an diese tobende Menge. Liebe Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung sagen kann. Als sie merkten, dass er sie in ihrer Muttersprache anredete, wurden sie ganz still. Er fuhr fort: Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Väter. Und ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes, so wie ihr es heute auch tut. Mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen. Der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft können mir das bezeugen. Von ihnen ließ ich mir Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Doch auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, geschah etwas. Es war um die Mittagszeit, als plötzlich vom Himmel her ein helles Licht aufleuchtete, ein unbeschreiblicher Glanz umstrahlte mich von allen Seiten. Ich stürzte geblendet zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und die Stimme erwiderte: Ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte. Ich fragte: Was soll ich tun, Herr? Steh auf und geh nach Damaskus, erwiderte der Herr. Dort wirst du alles erfahren, was dir zu tun aufgetragen ist. Von dem strahlenden Glanz des Lichtes war ich aber so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Dort wohnte ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden in der Stadt hoch angesehen war. Der suchte mich auf und sagte zu mir: Lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Im gleichen Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Er sagte: Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Er hat dich dazu bestimmt, den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Und rufe dabei den Namen des Herrn an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Als ich dann wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn und der sagte zu mir: Verlass Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich sagst. Ich erwiderte: Herr, sie wissen aber doch, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, verhaften und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleidung seiner Mörder bewachte. Doch er befahl mir: Geh, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden. Paulus und der Kommandant. Bis zu diesem Wort hatte die Menge ruhig zugehört, doch jetzt begannen sie zu schreien. »Weg mit ihm! Bringt ihn um! So einer darf nicht leben!« Sie tobten, rissen sich die Kleider vom Leib und warfen Staub in die Luft. Da befahl der Kommandant, Paulus in die Burg zu bringen. Er wollte ihn unter Peitschenhieben verhören lassen, um herauszubringen, weshalb die Menge ihn so hasserfüllt angeschrien hatte. Als die Soldaten ihn für die Auspeitschung festbanden, sagte Paulus zu den dabeistehenden Hauptmann, »Ist es bei euch denn erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne Gerichtsverfahren?« Als der Hauptmann das hörte, lief er zum Kommandanten und sagte, »Weißt du, was du da tust? Der Mann hat das römische Bürgerrecht.« Da ging der Kommandant selbst zu Paulus und fragte ihn, »Stimmt es, dass du römischer Bürger bist?« »Ja, das stimmt«, erwiderte Paulus. »Mich hat es eine Menge Geld gekostet, dieses Bürgerrecht zu bekommen«, sagte der Kommandant. »Und ich besitze es seit meiner Geburt«, entgegnete Paulus. Die Männer, die ihn verhören sollten, ließen sofort von ihm ab. Und der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, weil er einen römischen Bürger hatte fesseln lassen. Weil er aber genau wissen wollte, was die Juden ihm vorwarfen, ordnete er am nächsten Tag eine Zusammenkunft der Hohen Priester und des ganzen Hohen Rates an. Er ließ Paulus die Ketten abnehmen und stellte ihn vor die Versammlung. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.